Das ist ein fischig riechendes Gas. Und das kann sich dann dezent im Schweiß, Urin, im Atem oder auch in Genitalsekreten bemerkbar machen.
Krass.
Und das passiert übrigens auch beim Genuss von Leber, Ei, Knoblauch und vieles mehr. Und ich kann dir sagen, Tuja, es gibt ein Gericht, ein persisches Gericht, das ich sehr, sehr liebe.
Danach,
das heißt,
danach darf man sich nicht lecken lassen, oder was?
Hallo und herzlich willkommen bei einer besonders spannenden,
ach echt,
aufregenden Folge von Vibers. Heute mit Tuja Diebe, die in einem besonders hellen Raum heute sitzt. Ich habe fast das Gefühl, du sitzt in einer neuen Wohnung, aber das ist nicht so, oder?
Ich sitze doch nicht in meiner neuen Wohnung. Nein, hör
Nein,
auf,
aber es sieht so hell aus bei dir, sonst ist irgendwie, es ist immer dunkler.
Das ist mein, die Helligkeit, das sind meine Nerven, die so laut und grell strahlen. Ich habe gestern geheult.
Oh, wirklich?
Ja, ich habe gestern geheult. Ich muss dazu sagen, ich heule eigentlich nicht so ad hoc. Also es braucht zum Glück einiges, um mir die Tränen aus dem Körper zu ziehen. Aber gerade bin ich so sensibel wegen dieser ganzen Umzugsscheiße. Ey, ohne Mist, ich habe gedacht, es wird voll geil. Ich finde irgendwas Geiles und dann ziehe ich da einfach rein, bums, fertig und dann ist es ein Tag Umzug und ich bin dann da, aber es ist ein Rattenschwanz, der sich da rumzieht und gestern ist mir echt einmal die Hutschnur geplatzt.
Willst du drüber reden?
Nein,
ich weiß gar nicht, ob dich das noch mehr triggert.
Nein, aber ich
tue
trotzdem.
Wenn du ein bisschen was loswerden willst, dann ist das hier deine Plattform heute.
Mir geht's wieder gut, aber man muss ja dazu sagen, wenn man überzeugt ist, wohin zu ziehen und man hat einen Mietvertrag unterschrieben, dann kündigt man ja den aktuellen Wohnort und auch alle anderen Verbindlichkeiten, sowas wie Kita-Platz, man kündigt alles. Und jetzt ist leider ein Problem aufgetreten in dieser neuen Bleibe und es kann sein, dass wir von diesem Vertrag zurücktreten müssen. Und ich habe hier aber alles gekündigt. Also wenn irgendjemand ein Obdach für mich hat,
Zimmer frei,
dann würden wir da bald zu viert einziehen, Leila. Dann können wir besser Podcast machen immerhin.
Oh ja, super, das wird toll mit 3 Kindern und sehr vielen Erwachsenen.
Boah, heftig, ey.
Scheiße.
Ja,
gibt es dafür gar keine Lösung für dein Problem?
Ich kann sehr kurz, wirklich nur ganz kurz anschneiden. Es ist ein laufender Prozess und ich weiß nicht, was das hier für einen Impact haben würde. Und ich weiß nicht, ob Menschen diesen Podcast hören, die Einfluss darauf haben könnten. Der Boden in der Küche ist so schief, dass wir da keine Küche einbauen können.
Aber es ist eine Küche.
Der Raum war mal eine Küche. Das ist ja ein ultra altes Gebäude. Das bedeutet, dass diese Dielen, die sind 500, 600 Jahre alt. Die haben sich auch schon so abgesenkt. Die Differenz, nur damit man so ein Verständnis hat, ist 10 Zentimeter vom einen zum anderen Ende quasi. Aber
in Berlin würden wir eigentlich sagen, normaler Altbau, oder?
Nee, eben nicht. Das sind so, ungefähr normal sind 3 Zentimeter. Ich lebe ja im Berliner Altbau schon tatsächlich seit 12 Jahren. Und sowas habe ich noch nie gehabt. Also normal ist ungefähr 3 bis 5 Zentimeter. Das ist schon krass, 5 Zentimeter. Und das kannst du auch mit einer Küche ausgleichen, auch bei Ikea. Da hast du unterschiedlich lange Füße, bums, fertig. Aber 10 Zentimeter, das kannst du halt nicht einfach ausgleichen. Und das bedeutet halt im Umkehrschluss, dass da ein Schreiner kommen muss oder halt ein Tischler oder so, wenn man den Boden nicht ausgleicht. Und wer zur Hölle, who the fuck, zieht in eine Mietwohnung ein, die einem logischerweise nicht gehört und baut da eine Tischler-Schreiner-Küche rein. Ey, was schätzt du, was so eine Küche kostet?
30.000 Euro.
Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 30, sagen wir mal, es sind nur
oder
20.
Ja.
Sagen wir mal, es sind einfach nur in Anführungsstrichen 20.000 Euro. Ich hatte noch nie 20.000 Euro in der Hand gehabt. Ey, das ist so viel Geld, Alter. Das packe ich doch nicht in eine Mietwohnung.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt bin ich stinksauer. Weil
zu Recht.
So haben wir nicht gerechnet.
Aber nun, also wenn du mir es erlaubst, eine ganz kleine Frage zu stellen. Was passiert, wenn einem deiner Kinder ein Spielzeug runterfällt in der Küche? Rollt das dann so den ganzen Okay.
Ja. Gut. Du kannst mit dem Bobbycar kannst du quasi kannst Schlitten fahren. Du kannst Rollstuhl fahren, du kannst alles machen in dieser Küche. Ja, es ist, weißt du, das stört mich nicht mal. Das ist ein altes Gebäude.
Du musst immer die Kaffeetasse morgens musst du immer so ein bisschen schief halten, damit sie nicht ausgeht.
Richtig, man muss auch immer Stöckelschuhe anhaben in der Küche. Alle, auch die Babys.
Du hast immer so, an der Tür stehen immer so Nordic Walking Stöcke für den Anstieg morgens.
Überall an den Wänden sind es auch so Geländer. Und Grip, damit du nicht runterrutscht.
Oh Mann, jetzt wäre ich echt richtig traurig, wenn du da nicht einziehst und nicht jeden Morgen irgendwie so eine Insta-Story machst, wie du wieder den Berg runterfällst.
Weil ich die Kartoffeln holen muss. Ich muss mal eben die Kartoffeln aus dem Kühlschrank holen. Zieh mal meine Wanderschuhe an.
Oh Gott, ey. Ja, 10 Zentimeter ist schon ein bisschen Steigung.
Weißt du, das Ding ist, was macht man, wenn man halt so einen Raum hat? Man muss das halt eigentlich begradigen, so egal ob das durch ein Podest ist oder weiß ich nicht, aber wie soll das denn? Soll ich in der Küche, habe ich dann so eine Bühne, wo ich meine Küche draufsteige. Und dann im Unten sitzt mein
Publikum. Auch gerne so einen kleinen Knopf, wo du immer so einen Applausknopf drückst morgens, weißt du?
Oh, ich sag's dir.
Und braucht man eh ab und zu mal. Ich finde Kochen so anstrengend. Ich mach's halt auch nie. Aber wenn ich's mache, dann hätte ich auch gerne so einen kleinen Applaus. Von daher finde ich das total gemessen.
Ja. Und das fuckt mich irgendwie ab. Weil ich, weißt du, es ist ja eh schon, es ist so viel Geld auch, was man da reinsteckt, generell, wenn man umziehen will. Und so viel Bürokratie, die auf einem zurollt. Und jetzt ohne Kack. Und jetzt ist es einfach ein schiefer Boden in der Küche.
Ja, und ich finde auch, eine Küche an sich ist auch immer so eine Investition, die du auch selten wieder zurückbekommst. Gerade Mietwohnungen. Ich meine, das ist ja auch nicht günstig, da eine komplette Küche reinzusetzen.
Das wird eine Stückelküche, das wird so eine Peter-Lustig-Küche, wenn man die da reinbauen muss. Dann sehe ich aus wie so hier Löwenzahn. Bin ich Peter Lustig mit dem Bauwagen und habe so die Toja kocht. Weil du kannst halt auch keine geraden Arbeitsplatten da reinbauen, sondern es ist halt so eine Treppenküche dann, weißt du? Ja, unterschiedliche Arbeitshöhen. Ey, sorry, aber glaubst du, ich zahle dann irgendwie 20.000 Euro, mache ich eh nicht, für so eine Peter-Lustig-Küche. Und dann ziehe ich nach 5 Jahren aus und dann sagt der Nachmieter, die Nachmieterin, oh, die sieht aber scheiße aus, die Küche, die nehme ich nicht. Was soll ich dann machen? Soll ich die dann verbrennen? Also alles Kacke, ey. Also es kann sein, wir haben jetzt ja hier Ostermontag, es kann sein, nächste Woche wissen wir mehr. Ich werde natürlich hier brandaktuell alles weiter berichten. Es kann sein, dass ich nicht in dieses fucking Haus einziehe. Ja. Sondern bei Layla. Krass. Ins Hundezimmer.
Ja,
ins
ich frage mich auch wirklich, warum der Boden so schief ist. Weil es klingt fast so, als ob jemand das so sabotiert hätte, dass du wegziehst.
Ja, komischerweise hatte mich auch der Eigentümer angerufen, dass eine total schwarz gekleidete Frau mit sehr voluminösen Haaren mit einem Hund zusammen nachts eingebrochen ist. Die haben aber nichts entwendet.
Komisch.
Die hatten immer so eine Walze dabei.
Naja, Toja, aber im Notfall kannst du immer noch zu mir einziehen. Ja, schade, das ist wohl Schicksal, dass du nicht aus Berlin weg sollst. Naja, Toja, es ist Frühling. Hast du auch so ein bisschen positive Frühlingsgefühle oder bist du einfach nur genervt die ganze Zeit?
Nee, voll. Ist voll geil. Ich war gestern das erste Mal im T-Shirt draußen. Und es ist, also selbst Berlin ist geil, wenn es warm wird und die Sonne rauskommt. Ist wirklich schön.
Du bist so eine Haterin geworden einfach.
Muss ich, sonst kann ich nicht weg.
Ja, wahrscheinlich brauchst du das jetzt so, um die Trennung so einfacher zu machen für dich.
Und bei dir, du bist wohl heftig im Frühlingsmode.
Total. Und vor allem bin ich im Frühjahrsputzmode und das ist ziemlich geil. Ich muss sagen, ich habe letzte Woche, glaube ich, so 8 Leute blockiert.
Ach, so ein Frühjahrsputz, schön.
So ein Frühjahrsputz, ja. Ja, also ich mache auch so endlich mal meinen Scheiß, der liegen geblieben ist. Aber auch Frühjahrsputz, indem ich halt Leute blockiere. Wir haben ja letzte Folge über Selbstoptimierung gesprochen.
Ja.
Das greift bei mir im Frühjahr immer ganz besonders. Ist auch immer so ein bisschen für mich so ein neuer, also so ein neuer Jahresanfang. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich halb Iranerin bin und man das persische Neujahr ja mit Frühlingsanfang feiert oder ob das einfach daran liegt, dass man allgemein einfach so ein bisschen so ein bisschen auftaut wieder und aus seiner Winterstarre vielleicht auch sich mal ein bisschen befreit. Aber für mich ist es immer so ein Neuanfang und dann versuche ich immer alles mir so schön wie möglich zu machen.
Aber was heißt Leute blockieren? Sind das dann irgendwelche Leute, die so random, so ach, jetzt sortiere ich mal ein bisschen aus? Oder sind das Leute, die aktuell in deinem Leben waren oder mit denen du Stress hast?
Ich weiß nicht,
ob
du heute schon mal versucht hast, mich anzurufen, Toja. Nein, es sind tatsächlich so Leute. Also ich bin sehr lange immer sehr nett zu Menschen, selbst wenn die sich komplett bescheuert verhalten. Und irgendwann ist bei mir dann immer so der Punkt erreicht, wo ich mir denke, warum eigentlich? Und was auch eine total blöde Eigenschaft von mir ist, weil ich könnte ja vorher einfach sagen, ey, das reicht mir jetzt so ein bisschen. Aber ich schiebe das irgendwie immer so ein bisschen hinaus oder zögere das hinaus. Und am Ende denke ich mir immer so, was machst du hier eigentlich? Und dann denke ich mir so, komm, jetzt weg mit denen. So. Mhm. Und da hatte ich so ein paar Leute echt, die aus sich so beschissene Sachen erlaubt haben und wo ich die ganze Zeit noch so voll schlichtend irgendwie kommuniziert habe und mir dann auch so letzte Woche dachte so, hä, aber warum? Ne? Mhm. Also, ja.
Aber sind es dann Leute, mit denen du was hattest oder Arbeitsbeziehungen? So. Ich kann es mir gerade gar nicht vorstellen.
Ganz unterschiedlich. Also, ja, ich habe gerade eine neue Baustelle und das ist nicht meine Schuld, dass ich diese Baustelle habe. Und jetzt habe ich mal die Leute blockiert, die daran schuld sind, weil die sich jede scheiß Insta-Story von mir angucken und ich mir so denke, hä, also, keine Ahnung, dann lass mich doch wenigstens in Ruhe. Und die haben mich irgendwie genervt, muss ich sagen. Okay. Weil ich gerade Fehler von anderen Leuten beheben muss, was sehr aufwendig für mich ist und sehr zeitintensiv und auch sehr, sehr kostenintensiv. Und es tut einfach weh, dass ich da so abgezogen wurde. Und deswegen, die Leute habe ich halt blockiert. Dann habe ich auch jemanden blockiert, mit dem ich was hatte, wo ich mir auch so dachte, irgendwie ist das auch anstrengend. Und ja, und noch so andere Leute, die nicht normal mit mir kommunizieren konnten. Und ich denke mir so, hä, also ich gebe mir halt auch Mühe, normal mit Leuten zu kommunizieren, selbst wenn ich die nicht so cool finde. Aber manchmal muss man halt Kontakt haben mit jemandem. Und ja, habe ich auch blockiert.
Also, okay, aber so auf Social Media. Es kam so einiges
zusammen. Social Media und auch so andere.
Okay, weil ich denke nämlich gerade nach, wen ich überhaupt blockieren sollte, so. Und habe gerade gerade nachgedacht. Ich treffe natürlich auch nicht so viele Leute, ne? Wie du.
Ja, ich bin ja Kosmopolitin. Oder wie ist das? Pandemie, also im Verhältnis der Pandemie war nicht.
Ja, ich habe irgendwie viel mehr Kontakt zu anderen Menschen, habe ich das Gefühl. Aber ich habe gerade überlegt, wen soll ich denn so blockieren? Weil letzten Endes, wenn man jetzt mal 20 Jahre zurückrechnet, damals hätte man dann halt, wenn irgendjemand einen abgezogen hätte, man hätte einfach nicht mehr Kontakt mit denen gehabt. Aber heutzutage musst du ja eigentlich, wenn du keinen Kontakt mehr mit der Person haben willst, auch versuchen, die komplett aus deinem Social-Media-Leben rauszuhalten, weil man halt alles, weil die da trotzdem sonst dabei sind. War gerade nur lautes Denken.
Ja, voll, voll. Also selbst wenn man nicht mit jemandem schreibt, ist man ja trotzdem so allgegenwärtig oder so, ne? Und vor allem, ich finde halt auch, wenn man ein Profil hat, was vielleicht ein bisschen größer ist auf Social Media und einem Leute halt auch folgen, mit denen man gar nichts privat zu tun hat und dadurch aber auch einem Leute folgen, die denken, ach, das geht eh unter, wenn ich jetzt jeden Tag irgendwie ihre Insta-Stories angucke, das nervt mich einfach auch so, weil es so einseitig auch ist. Und dann will ich auch so ein bisschen diese Kontrolle zurückbekommen und sagen können, nein, jetzt, das ist jetzt nicht für dich, dass ich hier so Content mache. Also, so bescheuert das klingt, aber das nervt mich dann einfach. Und ich glaube, Leute checken auch ganz oft nicht, dass ihr verdammter Name immer ganz oben steht, wenn man irgendwie schon mal so interagiert hat von den Storyviews. Und das nervt mich einfach. Ich denke mir jeden Tag dann so, mach doch was anderes.
Okay, das ist eine andere Welt. Ich lebe in einer ganz anderen Welt, habe ich das Gefühl gerade.
Ja, ich bin auch echt so, ich bin so ein voll friedlicher Mensch. Und das ist, glaube ich, auch mein Problem. Deswegen komme ich immer irgendwann an diesen Punkt, wo ich mir denke, so, Mann, jetzt geh doch einfach. Aber ja, ich glaube, ich muss echt da, also fürs neue Neujahr, also ich feiere ja zweimal im Jahr Neujahr. Und fürs neue Neujahr habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, da ein bisschen direkter zu sein und direkter zu sagen, was zur Hölle tust du hier eigentlich gerade?
Ja, das finde ich mega wichtig. Und das vergessen ganz viele, dass es voll in Ordnung ist, einfach auch mal zu sagen, nein, nee, das stört mich, da habe ich keinen Bock drauf, das ist nichts für mich. Man versucht immer so lange da so rumzulawinen und sich aus dieser Situation so rauszuschlängen wie ein glitschiger Wurm, um ja nicht irgendwie auf Konfrontation zu gehen. Aber letzten Endes kann ich das jetzt nur mit hier meiner Miet-Causa vergleichen. Weißt du, letzten Endes, man muss ab einem gewissen Punkt, glaube ich, auch wenn es viel Überwindung kostet, einfach sagen so, stopp, das ist nicht in meinem Interesse und wenn das nicht so funktioniert, wie ich das möchte, dann kommen wir hier beide nicht auf einen Nenner. Und das kann man ja auf alles auf alles übertragen. Egal ist, ob das Arbeitsbeziehungen sind, wenn ich mit Leuten zum Beispiel zusammenarbeite, wo ich das Gefühl habe, die machen nicht das, was ich will, oder meine Sachen genügen denen nicht. Also irgendwie, man kommt nicht auf einen Nenner, da muss man das genau benennen und sagen, hey, jetzt müssen wir zusammen entscheiden, wenn das nicht passt, dann passt das einfach nicht. Eine kleine Trennung. Wir trennen
total,
uns jetzt.
Total. Ja, und so geht das halt auch mit Leuten, also man hat ja manchmal so Leute, das sind halt ganz oft diese Grauzonen.
Niemand das jetzt kann sich trennen, vielleicht,
ne? Ja, aber so zum Beispiel, also eine Person habe ich halt blockiert, weil da hätte ich gerne, glaube ich, so eigentlich so einen Schlussstrich hinter gehabt, gerne. Aber es war nicht wichtig genug, als dass ich mir das so hätte erlauben können, dachte ich einfach so in dem Moment. Und deswegen habe ich dann einfach so den einfachen Weg gewählt. Ist auch nicht so die geile Art, aber keine Ahnung. Manchmal braucht man das einfach so. Und ich finde halt auch so Leute, die einem auch so Mixed Signals senden, ob das jetzt beruflich ist oder privat oder auch Familienmitglieder, da kann man ruhig auch mal die Leute damit konfrontieren. Und wenn man merkt, das ändert nichts daran, das macht die Situation nicht besser, kann man auch sagen, ey, das gibt mir einfach ein schlechtes Gefühl, mit dir Kontakt zu haben. So, ich glaube, wir sollten einfach mal eine Weile getrennte Wege gehen. Es muss ja nie was Endgültiges sein oder so. Also auch wenn ich Leute irgendwie blockiere, heißt es ja nicht, dass ich nie wieder mit denen sprechen werde oder so.
Das ist voll krass, dass es so ein Ding ist, bei diesen Leuten blockieren. Ey, ich wurde neulich
gar
blockiert.
Nicht, aber das ist jetzt gerade so.
Voll krass, weil ich wurde blockiert und ich fand's voll scheiße. Ich fand's richtig scheiße.
Du fandest es scheiße?
Ja, ich fand das richtig scheiße, weil ich mir dachte,
war das, was du mir gesagt hast?
Ja.
Ah ja, okay.
Genau, weil ich dachte mir, ey, das
mehr als ihr, Leute.
Weil ich mir dachte, das ist so fucking kindisch. Es geht um Leute, die irgendwie auch vielleicht in der Öffentlichkeit stehen. Ich dachte mir, das ist so kindisch. So, das ist einfach ein Konflikt zu beenden, indem man blockiert und jemanden stumm schaltet. Ach ja, ich will gar nicht mehr drüber reden. Aber ich finde das irgendwie, für mich ist es nichts. Für mich ist Blockieren nichts. Es gibt sicherlich Fälle, wo das voll gerechtfertigt ist, gerade wenn man sich selber schützen muss. Vielleicht haben die Personen das ja auch so empfunden, dass sie sich vor mir schützen müssen. kann ja sein. Dann kann ich das irgendwie verstehen, aber sonst ist es halt irgendwie, ich mache die Augen zu vor einem Konflikt.
Ja, aber manchmal ist es auch so dieses, ich will nicht, dass Leute Zugang zu mir haben.
Verstehe
also ich glaube, bei mir ist das so ganz oft so, weil ich da doch ziemlich sensibel bin und auch nicht vielen Leuten diesen Zugang gewähre. Und wenn ich das dann jemandem gewährt habe und dann sich herausgestellt hat, das war keine gute Idee, dann will ich irgendwie das wieder so rückgängig machen. Und für mich ist das in dem Moment dann einfach, dass ich die Leute blockiere und die wieder so auf der hinteren Reihe landen, weißt du?
Aber es ist ja wie canceln eigentlich. Du cancelst die Leute, ne?
Nee, finde ich überhaupt nicht, weil das ist ja nur der Zugang zu mir, den ich ihnen blockiere und nicht irgendwie deren Leben oder sonst irgendwas. Wenn du jemanden cancelst, dann.
Nee, du cancelst die Leute für dich.
Ja, für mich noch nicht mal. Nee, ich finde, das ist was anderes. Wenn ich jemanden cancel für mich, dann ist es so, okay, das ist jemand, da ziehe ich irgendwie Grenzen und das sind meistens Leute, die jetzt so, ja, bestimmt nicht zu meinen besten Freunden gehören oder so. Also
für mich ist Menschen canceln oder Musik oder Themen canceln ist einfach der Person oder den Personen keine Plattform mehr in irgendeiner Form zu geben. Man selber möchte die Person und die Plattform nicht mehr sehen und man möchte auch nicht, dass die Plattform und die Person einen sehen können. Man möchte es einfach komplett auslöschen. Im Prinzip ist ja Cancel nichts anderes. Cancel Culture, ja. Auslöschen einer Person.
Ich will einfach, ich will in deren Leben verschwinden, nicht andersrum. Ich glaube, so ist das bei mir. Wenn ich Leute blockiere, dann denke ich mir, jetzt bin ich bei denen verschwunden.
Ja, krass. Einfach verschwinden. Ja, ist ein bisschen gruselig auch, finde ich, dass es heutzutage halt, es ist ein sehr neues Ding. Leute digital ausradieren. Für einen selbst, für alle anderen, schon abgefahren irgendwie.
Voll. Ich hatte mal so ein kurzes Techtelmechtel und das ist ziemlich schnell eskaliert, als es beendet wurde. Und
was heißt das, eskaliert?
Es ging auf einmal in so eine richtig krasse Hass-Richtung und ich habe dann da auch irgendwie so zweimal gesagt, so ey, du, also wenn du irgendwie Kontakt mit mir halten willst oder so, musst du dich ein bisschen zusammenreißen, weil das geht halt nicht für mich, dass du mich hier so bombardierst mit deiner Scheiße. Und
also die Ablehnung sofort richtig heftig reagiert.
Ja, voll. Und da musste ich das dann auch, da musste ich dann auch zu meinem Schutz auch alle Kanäle blockieren. Und Haben wir nicht darüber auch mal gesprochen? Da habe ich nämlich auch immer auf PayPal Geld geschickt bekommen.
Ich tue nur so unwissend. Aber jetzt mal ganz ehrlich,
jedenfalls,
ne? Leila, so scheiße eine Person sein kann, das ist nicht unbedingt die, sondern generell, und so nervig eine Person sein kann, wie klug ist es, wenn man komplett von jemandem blockiert wird, die Person zu kontaktieren, indem man ihr Geld per PayPal schickt und dann eine Nachricht mitschicken kann.
Ja, und so habe ich Moonjack gegründet.
Wie viel Geld hat er dir geschickt?
Es gibt so KryptomillionärInnen und dann gibt es auch noch die, ich habe Leute blockiert und sie haben mir auf PayPal geschrieben, MillionärInnen.
Aber was waren das für Beträge? War so ein Cent oder wenigstens mal ein Euro oder wie war das?
Nee, es war schon.
Was war schon wert?
Ja, es war schon ein Euro.
Wie, wirklich?
Ja, oder waren es 50 Cent? Also
geil.
Unter 50 Cent würde ich sagen, nee, aber ich habe auch nichts unter 5 Euro aufgemacht, muss ich sagen. Also, nein, das ist richtig gemein. Es ist mein Coping-Mechanismus, mit sowas umzugehen. Weil
ja,
eigentlich
finde
ich das sehr, sehr schade, wenn man, gerade wenn man irgendwie so eng mit jemandem war und dann so jemanden aus seinem Leben löschen muss, weil es halt nicht anders geht, ne? Mhm. Weil, sorry, ich will mir halt auch nicht wochenlang irgendeinen Scheiß anhören mit irgendwelchen Hirngespinsten und keine Ahnung was. So, weißt du, es gibt einfach Leute, die kommen halt nicht so gut klar. Und das ist auch okay. Ich find's nur schlimm, wenn das dann so gegen einen selbst gerichtet wird, weißt du? Also, ich find's auch, also wir können ja auch mal so eine Trennungsfolge machen. Weil ich glaube wirklich, dass sich da viele Abgründe aufmachen bei sehr vielen Leuten und ich will mich davon überhaupt nicht ausnehmen irgendwie, dass ich nicht irgendwie komplett durchdrehe in manchen Situationen und total Psycho werde. Ich glaube, der Unterschied ist nur, dass ich das meistens für mich behalte und halt nicht dann irgendwie gegen so Verflossene schieße oder was heißt schießen, aber...
Ich glaube, mit Trennungen umzugehen ist so heftig und wer ehrlich zu sich selber ist, weiß, dass man, wenn man selbst verlassen wurde, schon richtige komische Sachen gemacht hat, sei es geschrieben oder wirklich getan hat. Ich kenne dieses Verhalten, dass Personen, die verlassen wurden, auch von mir, es gab einen bestimmten Fall, der einfach nicht aufgehört hat, mich zu kontaktieren. Und selbst als ich gesagt habe, ey, jetzt hör auf, mir dauernd zu schreiben, langsam nervt's mich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, langsam wird's auch echt ein bisschen cringe. Hat der trotzdem nicht aufgehört. Und hat es dann aber immer so nett und so gut gemeint und war dann aber, wenn ich dann einfach nicht geantwortet habe, weil das war dann meine Taktik irgendwann. Ich habe es ihm ein paar Mal gesagt und dann irgendwann habe ich ihn ignoriert. Und selbst auf meine Ignoranz war immer so super nett. Und wenn er gemerkt hat, ich ignoriere ihn so 1, 2, 3 Tage, dann kam eine gemeine Nachricht hinterher. Also immer dieses, ich bin ganz nett zu dir und hoffe, du antwortest mir. Wenn du es nicht tust, bin ich ganz fies und bin beleidigt und Schlampe quasi, ne?
Ja, kenne ich sehr gut.
Boah, und ich habe einfach dann meine Taktik einfach ausbluten lassen. Mhm. Also wirklich komplett Ignoranz. Und es hat dahin geführt, dass der Typ mir jetzt nach 5 Jahren sogar immer noch jedes Jahr zum, also er kontaktiert mich immer noch, aber immerhin nur einmal im Jahr, nämlich zu meinem Geburtstag und dann auch nur via LinkedIn. Also
war das das Einzige, was du nicht blockiert hast? Ah, nee, du bist ja nicht so im Blockieren, ne?
Nee, ich dachte mir einfach so, ey, ich will ja gar nicht so eine Aufmerksamkeit oder dem so eine Präsenz geben und ihm damit zeigen, hey, ich versuche dich hier wegzuschieben, und sondern ich hatte das Gefühl, das füttert den noch mehr. Also je mehr er quasi merkt, dass ich Anstrengungen betreibe, gegen ihn zu arbeiten, desto mehr hat er versucht, Wege zu finden, mich trotzdem zu erreichen. Und deswegen habe ich einfach mich totgestellt. Und ist natürlich ein bisschen schwierig, wie du gerade schon erwähnt hast, wenn man ein Social-Media-Leben hat, das eine Reichweite hat und man postet jeden Tag irgendwelche Videos und ist nicht tot, offensichtlich. Und die Personen fühlen sich auch oft immer angesprochen, ne? Durch irgendwelche Stories dann, die du machst. Und wollen die dann darauf antworten, beziehen alles auf sich selbst. Und das war total weird, weil ich den halt seit Jahren nicht gesehen hatte. Hatte dann schon ein Kind, dann auch 2 Kinder bekommen. Und das hat er irgendwie... Der ist stehen geblieben in dieser Zeit, wo wir was miteinander hatten. Der ist nie im Gehirn weitergekommen. Der dachte, ich bin auch noch die gleiche Person, wir mögen noch genau die gleichen Sachen, wir können noch über die gleichen Sachen reden, wir haben die gleichen, wie sagt man, wenn man immer so Gemeinsamkeiten hat in der Sprache. Der dachte, das ist alles noch gleich.
Insider.
Ich musste dann an Drinis denken. Wir haben dieselben Drinis.
Drinsider, wegen Drinsider wahrscheinlich.
Dieselben Drinsider, ganz viele Grüße an die Drinis an der Stelle. Ja, und das ist irgendwie total crazy. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was halt hängen bleibt an sowas, und ich glaube, dass fast jeder so eine Person in seinem Leben hat, dass die Person, auch wenn ich den schon so lange nicht mehr gesehen habe und der mir nur einmal im Jahr zum Geburtstag via LinkedIn schreibt, der spielt noch irgendwie eine Rolle. Und das nervt. Hm. Das nervt mich. Das ist
aber
wie
das
so.
Ist ja, ich hoffe, er hört nicht gerade die Folge, um dich weiter zu psychoanalysieren und zu schauen, wo du noch eine Schwachstelle hättest. aber weil das ist ja auch genau das, was man dann solchen Leuten auch nicht geben will eigentlich, ne?
Genau.
Dieses, dass sie noch eine Rolle spielen.
Das ist aber so ein ganz kleiner. Da kann man selber, glaube ich, gar nichts dafür. Das ist dann einfach tatsächlich, weil es solche Personen einfach gibt, dass man so dann so einen ganz kleinen Dorn irgendwo an einem dicken Zeh hat, an einer Stelle, wo es nicht wehtut, aber man spürt den kleinen Dorn trotzdem, wenn man blöd auftritt. Und das ist diese Person.
Boah, da habe ich echt ziemlich viele Dornen. Also ich muss sagen, das ist für mich auch so ein ähnliches Gefühl, was Stalking angeht, so.
Hm. Hast du das? Hast du Stalker?
Also ich hatte auf jeden Fall schon Stalker. Jetzt gerade würde ich sagen, habe ich aktuell keinen.
Kannst du das mal erzählen? Wie war das?
Also ich will das gar nicht so detailliert beschreiben, okay, oder so, weil ich
aber
glaube,
wie das angefangen
ist, so
nur ein bisschen beschreiben. Ich interessiere das voll.
Also es war auf jeden Fall, es hat vor sehr, sehr langer Zeit angefangen, als ich noch Fotos gemacht habe. Und da hatte ich das sehr oft tatsächlich, dass Leute zu mir gekommen sind und so getan haben, als ob wir so Best Friends wären, und irgendwie so eine Relevanz bei mir haben wollten. Also auf so verschiedene Arten und Weisen. Und eine Person ist mir da halt mega krass negativ aufgefallen, weil die Person halt immer wieder da war. Und da musste ich gerade daran denken, als du gesagt hast, dass dieser Typ halt immer noch so eine gewisse Art Relevanz hat. Ich glaube, das ist sowas, was Stalker halt auch sehr gerne erreichen wollen. Mhm. Weißt du? Mhm. Weil oft sind es ja Menschen, die du gar nicht kennst. Also oder halt Leute, die keine Relevanz mehr haben sollten für dich in deinem Leben, die dann versuchen, über alle möglichen Taktiken eine Relevanz zu erreichen.
Mhm.
Und halt, das ist dann teilweise auch egal, ob das eine negative Relevanz ist oder eine positive. Hauptsache, sie wissen, du beschäftigst dich gerade mit denen, weißt du?
Mhm.
Und Das finde ich halt auch richtig schlimm und auch richtig gefährlich. Und auch, ich hatte auch schon so Break-ups, wo jemand halt komplett gar nicht klargekommen ist, wo ich dann irgendwann wirklich Angst hatte, weil ich mir dachte, was ist eigentlich die Vorstufe von einem Femizid? Und das klingt jetzt irgendwie so krass übertrieben, ne?
Mhm.
Aber wenn du dir die Statistiken anschaust und guckst, wie viele Frauen irgendwie jährlich ermordet werden, wo halt ganz oft irgendwie so gekränkte
verletzte Männlichkeit
dahinter stehen. Und also das ist einfach so eine Frage, die ich mir dann stelle. So, ab wann muss man das so krass ernst nehmen, wenn Leute so durchdrehen und halt einen nicht mehr in Ruhe lassen und beobachten, was du auf Social Media machst. Und also wirklich, ich hatte einmal die Situation, da war ich mit einem Freund am Telefon und der meinte so, ah, hier, guck mal, das ist so ein Freund von mir, der spielt in von einer coolen Band und der macht auch so ähnliche Sachen wie du auf Social Media, folgt dem mal. Und ich drück auf Folgen und eine Minute später bekomme ich richtig, richtig viele Nachrichten, so, ja, viel Spaß mit deinem neuen, nennen wir ihn jetzt mal Florian, und wo ich mir so dachte, wow, wie krass muss dieser Mensch mich beobachten, dass ihm aufgefallen ist, dass ich jetzt in den letzten Sekunden bei jemandem auf Follow gedrückt habe, weil das ist ja nicht irgendwas, was du automatisch siehst bei Instagram, weißt du?
Style.
Es war richtig schlimm und dann dachte ich auch so, wo ist der Punkt, wo ich jetzt das wirklich ernst nehmen sollte und mir Gedanken machen sollte, was ich tue. Ich habe dann auch sofort immer so alles dreifach abgeschlossen zu Hause und so. Mhm. Und dachte auch so, Gott, dieser Mensch weiß einfach zu viel über mich. Also es ist echt, ich glaube, der Übergang, der ist sehr fließend. Und wenn man da irgendwie mal ein bisschen zu sehr das auf die leichte Schulter nimmt, dann kann man auch echt in schlechte Situationen kommen.
Boah, das ist voll gruselig. Ich hatte mir bei meinem Typen das tatsächlich auch gedacht. Also ich habe nicht Angst gedacht, dass er mich direkt umbringt, aber ich fand es sehr gruselig zu wissen, dass der anscheinend sehr viel über mich versucht herauszufinden. Oder er wollte immer das auch kommentieren, was ich mache. Und ach, du hast aber viele Follower. Und ach, jetzt hast du ein Kind. Und du siehst aber toll aus, schwanger. Und ich dachte mir so, aber Alter, du siehst aber, ich bin schon voll lang mit einem anderen Typen zusammen. Krieg sogar ein Kind von dem. Jetzt hau mal ab, ey. Ja, ich hab keine Ahnung, was er heute macht. Ist
Grüße
auch gut
gehen
so
raus.
Ist auch gut so. Liebe Grüße gehen nicht raus. Ja, aber ja, man muss sich immer im Klaren sein, dass man, wenn man sich in der digitalen Welt bewegt, dass man da Fußspuren und generell Spuren hinterlässt. Und diese können gesehen werden, wenn andere das gerne möchten. Man muss da einfach ein bisschen aufpassen. Ja. Also ein gutes Beispiel ist auch, als ich dieses Pegida-Girl-Video damals gemacht habe. Das ist ja für die damalige Zeit, ich meine, das ist ja 8 Jahre her oder so, es ist ja viral gegangen. Es hatte, ich glaube, weiß gar nicht, wie viel Klick, hat es Millionen? Ich weiß es gar nicht. Ist auf jeden Fall viral gegangen. Und natürlich war das ein Video, was sich gegen rechts gewandt hat. Und ich habe auf YouTube damals unfassbar viele Hassnachrichten bekommen und Kommentare bekommen. Und unter anderem auch eine Morddrohung. Und die war so, beziehungsweise ich hatte die selber gar nicht gelesen. Ich hatte dann, mir wurde dann nahegelegt, dass ich mein Klingelschild abkleben soll. Ich hatte dann einen anderen Namen an der Klingel. Das war echt abgefahren. Und es war zum Beispiel
Pegida Girl, sorry.
Pegida Girl stand dann da. Nee, da stand dann Katrin Oertel.
Entschuldigung. Ich habe Katrin untergebracht.
Nö, überhaupt nicht. Ich habe Katrin Oertel hingeschrieben. Ja, und das war irgendwie ein komisches Gefühl, weil es war ein Kommentar dabei. Ich bin damals mit Eumi immer zum Edeka gegangen, bei mir um die Ecke, und habe Eumi dann immer, sollte man übrigens nicht machen, ich habe es trotzdem gemacht, weil der Edeka so klein war, da konnte ich dann quasi Eumi trotzdem sehen, wenn ich an der Kasse stand. Ich habe den da halt angebunden immer und habe dann meinen Scheiß geholt und bin dann wieder raus. Und dann war da ein Kommentar und er hatte geschrieben, ich weiß, dass du mit deinem Hund immer in den Edeka gehst, die Ecke, und wenn ich dich das nächste Mal sehe, ziehe ich dir eine Flasche über den Kopf. Und das fand ich da muss ich echt sagen, ich war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht richtig so in der Öffentlichkeit aktiv richtig. Ich war halt im Radio, aber jetzt nicht visuell, ne? Und da hatte ich das erste Mal so richtig heftig Angst auch. Also, dass Dinge, die ich im Internet tue, sage, hinterlasse, in der Realität einen Impact haben. Ja. Ich glaube, ein halbes Jahr war auch ein anderer Name an meiner Klingel voll abgefahren.
Krass. Ja, es ist auf jeden Fall ein hohes Risiko, auch auf Social Media unterwegs zu sein. Und
deswegen
Internet.
Viel Spaß auf eurem Insta-Kanal. We are watching you.
Ja, wir gucken uns auch immer die Profile ganz genau an von den Leuten, von denen wir kritisierende Nachrichten bekommen. Nein, überhaupt nicht. Das ist auch überhaupt nicht lustig. Aber es ist auf jeden Fall krass. Ich meine, ich habe ja auch schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, dass mir schon sehr viele schlimme Dinge passiert sind, weil ich auf Social Media unterwegs bin und auch mit dem, was man so in Podcasts auch preisgibt, weil die Leute können einen dann doch nach mehreren Jahren Podcast hören ganz gut einschätzen in manchen Sachen. Es ist auf jeden Fall was.
Profil erstellen, ja. Ist abgefahren.
Ja, es ist auf jeden Fall was, wo man, also dessen man sich bewusst sein muss. Kommen wir zu einem etwas leichteren Thema, vielleicht auch nicht. Wir haben heute eine kleine Dr. Lovefire-Session geplant.
Geil!
Und, Zoja, du brauchst auch noch so einen Liebesnamen, einen Liebesdoktor-Namen.
Kann ich nicht einfach Dr. Love sein? Du bist Dr. Lovefire?
Dann bin ich Dr. Fire. Du bist Dr. Love und ich bin Dr. Fire. Okay. Das passt voll gut, weil du bist eigentlich eher so unsere Beziehungsexpertin und ich bin eher so die Expertin, wenn es ums Eingemachte geht.
Okay, finde ich gut.
Dr. Lovefire.
Wir haben euch letzte Folge gefragt, habt ihr irgendwelche Sorgen, Fragen, Wünsche, die ihr mal an Dr. Lovefire herantragen wollt? Und ihr habt uns geschrieben auf dem Vibers Instagram-Account und eine Nachricht, die lese ich jetzt erstmal vor. Wenn ich Sushi oder generell Fisch gegessen habe, fällt mir immer wieder auf, dass meine Vulva, Vagina, etwas fischig riecht. Das ist dann am nächsten Tag wieder weg, weswegen ich eine Vaginose eher ausschließe. Meine befragten Freundinnen haben es nicht und essen keinen Fisch. Dr. Google verweist immer nur auf Infektionen. Ich kann ja wohl nicht die Einzige sein. Als ich das gelesen habe, Leila, habe ich mir gedacht, what the fuck?
Wieso?
Ja,
wusstest du das nicht?
Rieche ich nach Fisch, wenn ich Sushi esse?
Also, ich würde sagen, nicht unbedingt. Aber ich kann dir sagen, da muss ich sofort an so eine Situation denken, die ich bestimmt bei Besser als Sex schon mal erzählt habe. Aber egal, ihr habt es bestimmt vergessen, das ist Jahre her. Ich hatte nämlich mal ein Date mit einem Typen, der sehr heiß war. Ich frage mich, was er heute macht. Und dem hatte ich irgendwie gesagt, dass ich damals vegan, glutenfrei und sojafrei gegessen habe und halt auch nicht Alkohol trinke und so. Und der hat mich angeguckt und war so, oh mein Gott, dann musst du richtig gut untenrum schmecken. Und ich habe mir bis zu diesem Tag nie Gedanken darüber gemacht, aber der war so, ja, er wäre da irgendwie Experte. Ich kenne sehr viele Experten, was Cunnilingus angeht anscheinend. Und er meinte, dass man das halt total schmeckt, auch wenn jemand raucht und Alkohol trinkt. Wirklich? Oder Drogen nimmt, dass es halt den Geschmack verändert und dass Leute, die halt so mega straight edge unterwegs sind und vegan und so, dass die halt am besten schmecken. Also vielleicht so eine kleine Ernährungsmotivation.
Wenn du willst, dass ich blase, dann trink Ananassaft. Ananassaft. Aber,
also ja, genau, das ist ja auch ein Beispiel dafür.
Ich kenne das halt von Sperma, dass ja, das Sperma sich verändert.
Ich finde aber, der Unterschied ist, Sperma schmeckt nie gut, finde ich.
Nee.
Also es schmeckt halt nur schlimmer oder weniger schlimm, aber es schmeckt halt nie gut, finde ich einfach. Das ist so meine Meinung, ne? Also Sperma hat bei mir immer was mit Liebe zu tun, wenn das ja, in meinem Mann. Mund landet. Das
ist ein großer Liebesbeweis.
Ja, total. Und deswegen, finde ich, ist das ein großer Unterschied, weil ich finde, Vaginas oder Vulven schmecken halt gut, weißt du? Und dann gibt es welche, die halt nicht so gut schmecken. Weil man gerade irgendwie so im Zyklus irgendwo steht, wo es mega sauer ist oder sonst irgendwas oder der pH-Wert durcheinander ist.
Ja.
Und deswegen, finde ich, kann man das nicht vergleichen. Deswegen rein mit dem Ananassaft und und wenn du mal ein Fisch isst, dann ist egal. Nee, aber ich, also unsere Redaktion hat da ein bisschen was recherchiert.
Wirklich? Jetzt bin ich ja gespannt.
Es gibt auf jeden Fall bestimmte Lebensmittel, darunter auch Fisch, die den Geschmack und Geruch verändern. Nicht unbedingt den der Vagina, aber bei der Verdauung der Lebensmittel wird Trimethylamin produziert und das ist ein fischig riechendes Gas. Und das kann sich dann dezent im Schweiß, Urin, im Atem oder auch in Genitalsekreten bemerkbar machen.
Krass.
Und das passiert übrigens auch beim Genuss von Leber, Ei, Knoblauch und vieles mehr. Und ich kann dir sagen, Toya, es gibt ein Gericht, ein persisches Gericht, das ich sehr, sehr liebe.
Danach darf man sich nicht lecken lassen, oder was?
Das heißt Khamesabzi. Und es ist so ein Kräutergericht, so ein Kräutereintopf. Mhm. Sehr, sehr lecker. Probiert es auf jeden Fall. Aber wenn ihr das esst und einen Partner oder eine Partnerin habt, dann gibt der oder ihm einfach noch so ein paar Löffel in den Mund, weil man stinkt danach aus jeder Pore einfach nach dieser Kräutermischung und halt auch untenrum ganz extrem.
Okay, also it's possible. Vielleicht ist es ja auch einfach so, bei manchen ist es mehr und bei manchen weniger. Ja.
Und Knoblauch ist mir auch schon aufgefallen.
Aber ich würde vielleicht, also wenn es sehr doll ist, ich würde vielleicht trotzdem noch mal eine Praxis checken lassen.
Nee, aber sie sagt ja, es ist danach wieder weg, ne?
Okay.
Weil ja, fischig riechende Vulva-Vagina ist auf jeden Fall ein Symptom sonst von einer bakteriellen Infektion, einer Vaginose.
Ich lese mal die nächste Nachricht vor, weil ich glaube, die Antwort ist eher was für dich, Dr. Love. Dr. Fire, ich bin Dr. Love. Dr. Love liest es dir vor. Also, ich höre gerade die Folge Gut zu Vögeln und hätte da eine Frage. Diese Folge hat mich dazu bestärkt, meine Sexualität weiter auszuprobieren und ich und mein Partner haben schon super oft und lange darüber geredet, dass wir das beide gerne als Duo machen wollen würden. Das Einzige, was das unsere Hürde ist, ist, wie man das anstellt, einen Dreier zu starten. Habt ihr da Tipps? Ziehen wir auf Tinder los? Gehen wir in Swingerclubs? Ich habe keine Ahnung, wie man das anstellen soll. Tja, Leila.
Also es gab mal sowas, das hieß Thrinder. Ich guck gerade, ob es das noch gibt.
Thrinder?
Ja.
Also ich habe damals in meiner Tinder-aktiven Zeit auch Accounts gesichtet, wo Pärchen zusammen waren. Also der Account hatte dann halt quasi einen Namen wie, weiß ich nicht, Linda Thomas in einem Wort. Und dann haben die ganz deutlich gesagt, hey, wir sind ein Pärchen und suchen quasi eine dritte Person.
Ja, ich glaube, man hat das auch oft, wenn man als Frau einstellt, dass man auch Frauen gut findet. Mhm. Dann kommt, glaube ich, auch diese Accounts. Aber es gab auch, also die heißt wirklich Thrinder, also wie Threesome Tinder sozusagen. Mhm. Ach, gibt's das wohl auch noch. Mhm. Aber es sieht irgendwie alles sehr unseriös aus, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob es die wirklich noch gibt, muss man mal nachschauen. Aber das ist auf jeden Fall eine Option, da hatte ich mich auch mal angemeldet tatsächlich, um das auszuprobieren. Aber ansonsten finde ich halt immer noch das Coolste, wenn es halt irgendwie geht und man das verantworten kann, rauszugehen und einfach jemanden aufzureißen. Das habe ich wirklich immer sehr, sehr gerne gemacht. Also ich hatte so eine Affäre mit der hatte ich, glaube ich, nur einmal alleine Sex. Und sonst haben wir uns, immer wenn wir uns getroffen haben, haben wir irgendjemanden mit nach Hause genommen.
Ach komm.
Ja, das war irgendwie so unser Ding und da hatte ich irgendwie auch Bock drauf. Und
aber jetzt fragen die sich, die zuhören, ja, aber wo sollen wir denn dafür hingehen? Es gibt ja nicht in jeder Stadt sowas wie einen KitKat-Club in Berlin.
Nee, also dazu muss man auch echt nicht ins KitKat gehen. Ich habe das teilweise in Hotelbars gemacht.
Ah, krass.
Also ich finde, Hotelbars haben sowas Verruchtes, was auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen so eine sexuelle Stimmung begünstigt. Aber auch sonst irgendwie in anderen Bars, ja. Und ich glaube, was halt immer gut funktioniert, ist, wenn die Frau sich halt eine andere Frau aussucht und die Frau halt die Frau klar macht. Mhm. Weil das ist irgendwie so, ansonsten ist immer so dieses Gefühl von, findet die Frau das wirklich gut oder macht die das jetzt gerade hier für den Typen, schwebt sonst immer so ein bisschen in der Luft, finde ich.
Mhm. Also meine erste Intention wäre, glaube ich, gewesen, für mich ist es nix, noch nicht. Aber ich glaube, ich würde das tatsächlich über Tinder machen.
Ja.
Ja. Also
es
auch,
gibt ja auch noch andere Dating-Apps, ne? Also,
ja, Bumble. Ich weiß, mehr kenne ich nicht. Was gibt's denn noch so?
Es gibt noch OkCupid.
Hinge oder so ähnlich.
Hinge. Genau, wenn du dich als super wichtig empfindest, kannst du auch auf Raya gehen. Aber da fliegst du wahrscheinlich sofort raus, wenn dein Profil nicht nur eine Person zeigt. Ich weiß es nicht.
Okay, aber also Tinder tendenziell ist ja sowieso auch so ein bisschen so eine Ficky-Bumsi-App, wenn man das gerne möchte.
Da gibt es mehr Ficky-Bumsi-Apps noch. Wie hießen das andere noch?
Was ist, wenn man sich als Paar nicht zeigen will? Ich kann verstehen, wenn man sagt, ich hatte da als Paar Bock drauf, aber ich habe keinen Bock, dass im Internet auf irgendwelchen Apps ein Bild ist von uns beiden und wir sagen, hey, wir haben es in die gemacht, wir würden gerne mal eine dritte Person mit dazu nehmen. Kann ich verstehen.
Ich finde Real-Life-Dating, ich meine, das klingt gerade so absurd, weil wir immer noch Pandemie haben und so, ne? Aber ich finde Real-Life-Dating einfach so viel besser und angenehmer. Und gerade wenn es um Dreier geht, wo irgendwie drei Personen involviert sind, die noch im letzten Moment kneifen könnten, ne?
Mhm.
Finde ich es halt besser, wenn man das dann irgendwie so in der Bar einleitet und nicht vom Handy.
Good luck. Ihr könnt uns gerne schreiben, was daraus geworden ist.
Also ich war immer gerne das dritte Rad am Wagen, falls man das so...
Leila wartet auf euch in der Hotelbar.
Nee, also ich kriege wirklich über Instagram sehr oft Anfragen von Pärchen, die mich fragen, ob ich mit denen Sex haben will. Aber also jetzt gerade habe ich nicht so Interesse daran, aber ich fand es immer ganz schön.
Cool.
Jetzt gerade reicht mir schon eine Person oder ist mir manchmal zu viel.
Also, kenne ich.
Deswegen bitte jetzt gerade nicht, aber danke, ich fühle mich geschmeichelt und so weiter, ne? Ich finde es vor allem gut, weil bei mir auf Instagram schicken dann die Frauen meistens so mega heiße Fotos mit. Die verkaufe ich auf meinem OnlyFans dann. Nein, natürlich nicht.
Willst du die nächste Nachricht vorlesen?
Gerne. Dem Aufruf aus der letzten Folge folge ich mal zugleich. Denn ich habe mit meinem Partner ein gemeinsames Problemchen. Problemchen, weil wir auch ohne des fehlenden Sexes sehr gut auskommen miteinander. Wir sind seit 5 Jahren zusammen und haben eine gemeinsame Tochter. Seit Anfang an haben wir ein Problem. Wir haben vielleicht einmal gemeinsam länger Sex als 5 Minuten gehabt. Generell kommt er nach einmal reinstecken, nie länger als 1 Minute. Unangenehm ist es ihm seit jeher. Das tut mir dann auch immer total leid. Aber am Anfang dachte ich, dass er sich mal darum kümmert, in Anführungszeichen. Die Aussage, bei anderen hatte er das nie, verunsichert mich stark. Bin ich nun das Problem? Ich finde es etwas sehr ignorant. Klar, das Vorspiel wird nun für mich etwas länger hinausgezögert. Aber immer nur das Vorspiel genießen zu können, befriedigt mich nicht. Habt ihr vielleicht einen Tipp, wie ich das Thema mal wieder ansprechen kann, ohne ihn zu verletzen? Oder vielleicht auch eine Lösung? Ich liebe Sex sehr und für mich hat es auch einen großen Stellenwert. Klar, alles andere läuft gut bei uns, aber ich laufe dauernd lustvoll umher, hatte immer viel und lange Sex, nun fast gar nicht mehr. Immer häufiger erwische ich mich bei dem Gedanken, fremd zu gehen. Klar, es sind nur Gedanken, aber das schlechte Gewissen ist auch groß. Super schwierige Situation auf jeden Fall.
Ich fühle mich fast ein bisschen angesprochen, muss ich sagen.
Wirklich?
Ja, also es ist so, wie es jetzt bei denen ist, ist es bei uns nicht, aber ich kenne natürlich die Problematik, dass man keinen Sex hat. Ne? Und
so.
Dass da irgendwie dann, wenn sonst alles super läuft in einer Beziehung, dass dann irgendwie ein komisches Ding im Raum steht, so ein Elefant im Raum steht, über den man definitiv reden muss. Was ich auch verstehe, ist, dass sie nicht zufrieden ist mit seiner Performance, vor allem, wenn die vielleicht sich verändert hat. Allerdings verändern sich halt auch Männer in ihren sexuellen Aktivitäten. Und ich soll es nicht gemeint klingen.
Sie sagt aber, dass das Problemchen von Anfang an so war, ne? Will ich nur noch mal kurz erwähnen. Deswegen, also das, was du sagst, ist natürlich ein voll wichtiger Punkt und damit können sich bestimmt auch sehr viele Menschen identifizieren. Mhm. Aber ihr war das tatsächlich so von Anfang an und er sagt, dass er bei ihr immer so schnell kommt und das hat er
das
vorher
nicht. Das
ist Schwachsinn,
das glaube ich nicht.
Doch, das glaube ich. Ich hatte es auch schon in der Beziehung tatsächlich, dass jemand immer super schnell gekommen ist und auch so meinte, so keine Ahnung warum, aber das passiert mir sonst nicht. Aber das war einfach, weil es hat irgendwie so sexuell so krass gestimmt, dass es ein bisschen zu viel war, weißt du? Also, das ist einfach, also ich habe das dann auch mehr oder weniger als Kompliment genommen, auch wenn es mich manchmal genervt hat, aber das war halt einfach dann sehr schnell vorbei, weil es sich so gut angefühlt hat für uns beide. Vielleicht hattest du das auch schon mal. Also, das war jetzt gar nicht so, ja, das war jetzt gar nicht so.
Ich verstehe.
Also, bei uns war das dann halt auch, wir konnten dann noch beim zweiten oder dritten Mal Sex, wenn wir dann noch damals, weißt du, als man noch so dreimal Sex am Tag hatte, da konnte man halt dann irgendwie nochmal so nachlegen und dann ging es auch ein bisschen länger, weißt du? Das war halt immer beim ersten Mal, wo das dann so schnell ging. Und es war auch okay, irgendwie hat man sich so dran gewöhnt und hat das dann so auch ein bisschen anders kompensiert. Aber, und das war irgendwie auch nie so ein schlimmes Thema oder so, aber ich konnte das gerade irgendwie nachvollziehen, dass er meinte, er hatte das sonst nicht. Weil das ja manchmal auch schon sehr damit zusammenhängt, dass man jemanden wirklich auch mag oder liebt oder da irgendwie besondere Gefühle hat. Oder auch vielleicht besonders angezogen ist von der Person.
Ja, ich habe gar keine Lösung. Was macht man denn da?
Also es gibt so ein paar so Mittelchen, die man ausprobieren kann, wie so Kondome, die so besonders dick sind. Es gibt auch so eine Creme, die
betäubt,
da einem helfen soll, ja, dass man weniger spürt und dann dadurch weniger schnell kommt. Ich finde ehrlich gesagt, es gibt viel einfachere Sachen. Und zwar gibt es halt irgendwie so Vibratoren, Dildos und so weiter, die man halt mit da so integrieren kann. Und klar ist es halt nicht so hundertprozentig, dass man da so ein Stück Fleisch in sich hat und so, ne? Ja. Aber ich finde schon, dass es einen Unterschied macht und wenn man da halt offen mit umgehen kann und sagen kann, was die eigenen Bedürfnisse sind, was halt super schwer ist, also das ist nichts, was man irgendwie so leicht über die Lippen kriegt, gerade in so einer Beziehung. Aber das hilft einem extrem, um das halt so zu verbessern und halt auch auf die verschiedenen Bedürfnisse einzugehen. Und natürlich hilft Kommunikation immer und es ist einfach so ein langweiliger Ratschlag, weil da kommt bei so jeder jedem Problem auf. Mhm. Aber einfach darüber sprechen und halt sagen, ey, mir fehlt das irgendwie, können wir noch irgendwas machen, dass dir das vielleicht leichter fällt und können wir vielleicht irgendwas machen, damit es mich mehr befriedigt. Und ich finde sowas halt auch, also wenn man das nicht hinkriegt, das so face-to-face anzusprechen, gibt's halt auch immer noch die Möglichkeit, man sucht sich irgendwelche Fantasien im Internet raus, wo vielleicht auch die Frau mit einem Dildo befriedigt wird oder so und schickt einfach mal einen Link zum Partner und sagt so, boah, das habe ich mir gestern angeschaut und das fand ich super heiß, da musste ich an dich denken oder so, weißt du? Also so, man kann das auch auf eine bisschen positivere Art machen, als zu sagen, ey, das ist kacke, das ist kacke, das ist kacke, lass uns das mal anders machen. Sondern man kann auch sagen, boah, ich hatte voll den krassen Traum letzte Nacht. Und da
ja.
Ich hast weiß, du mich was, so krass befriedigt.
Und ich finde das auch nämlich so ganz schwierig, wenn man im sexuellen Kontext ein Problem anspricht, also sagt, das und das, das ist ein Problem, dann ist sofort der ganze Akt auf einmal weird. Weißt du, was ich meine? Weil man dann das Gefühl hat, man hat den Akt an sich problematisiert und dann ist es auch nicht mehr so frei und so ungezwungen, sondern man achtet die ganze Zeit quasi im Kopf schon drauf, ist es jetzt aber so, wie die andere Person das will, weil sie hat ja gesagt, ihr gefällt es nicht. Und sobald natürlich der Kopf anfängt zu rattern, mache ich hier alles richtig, dann kann sie es eh schon rausziehen.
Gerade bei so sensiblen Themen finde ich das auch viel angebrachter, das auf so eine positive Art zu verändern.
Mir tut es voll leid, manchmal,
ja. Manchmal ist das halt einfach so dieses, oh, ich hatte so einen krassen Traum letzte Nacht. Und dann habe ich dir irgendwie eingeblasen, während du mich mit einem Dildo befriedigt hast oder so, weißt du? Also egal, ob es gelungen ist oder nicht, es gibt so Lügen, die sind in Ordnung. Es sei denn, ihr hört beide den Podcast, dann haben wir überhaupt nichts gesagt.
Also diese Folge ist sowas von explicit Content.
Auf jeden Fall.
Weißt du, was für mich halt irgendwie, was mir so ein bisschen leid tut, ich kann sie aber voll verstehen, ist, wenn man dann sagt, ich bin so frustriert in meinem eigenen Liebesleben und zwar nur im Bett, ich möchte mir das woanders holen. Also wenn man schon mit dem Gedanken spielt, fremd zu gehen, das ist halt wirklich, auf der einen Seite kann ich es voll nachvollziehen, auf der anderen Seite denke ich mir, sei loyal, weißt du? Es ist echt ein schwieriges Thema, weil kann man eine Person quasi dazu zwingen, glücklich zu sein und damit zufrieden zu sein, was man hat? Weil weißt du, mein instinktiver Kommentar wäre, ey Girl, du kannst nicht alles haben. So, du hast deiner Meinung nach eine super geile Beziehung und ja, das passt halt nicht 100%. Du kannst nicht überall 100% haben. Aber natürlich ist es ein subjektives Problem, ein Gefühl. Man kann dieses Gefühl ja nicht unterdrücken, indem man sagt, ja, okay, dann habe ich jetzt halt keinen Bock mehr auf langen Sex. Das kann man ja nicht sagen.
Ja, total, total. Und ich verstehe auch, wenn man dann sich so ein bisschen nach was anderem begehrt. Aber in erster Linie, also vor allem, wenn Familie da mit im Spiel ist.
Ich habe eine Idee. Wir fragen das Pärchen aus der Nachricht davor. Vielleicht können die sich mixen.
Also vielleicht, was ich noch sagen wollte, Toja. Guck mal, das war ja von Anfang an so. Das heißt, sie hat sich auch so ein bisschen darauf eingelassen, mit einem Typen zusammen zu sein und ein Kind zu bekommen, mit dem sie nicht den Sex ihres Lebens hat, ne? Und das ist für mich so ein bisschen auch so ein Zeichen, dass es für sie nicht den allerhöchsten Stellenwert hat. Ich verstehe, dass sich das ändert mit der Zeit, wenn es dann so lange her ist, dass man irgendwie anderen Sex hatte. Aber ich für meinen Fall würde zum Beispiel niemals mit jemandem zusammenkommen, mit dem ich Sex habe, wo ich mir denke, das ist nicht das, was ich brauche.
Ja, aber jetzt haben wir auch,
und es verändert sich natürlich auch so ein bisschen, was man braucht mit der Zeit, ne? Mhm. Aber ich kann mir schon vorstellen, weil ich gehe ja immer so von mir aus und für mich hat das schon einen höheren Stellenwert. Also Sex hat einen höheren Stellenwert in Beziehungen. Aber es gibt ja auch Leute, für die hat das einfach einen niedrigeren Stellenwert.
Ja. Ja, ich glaube, da muss man einfach seine eigenen Grenzen, seine eigenen Prioritäten festsetzen. Generell finde ich aber den Gedanken nicht schlecht zu sagen, ich kann nicht von meinem Partner, von meiner Partnerin erwarten, dass sie in jedem Bereich der Beziehung 100% das ist, was ich mir wünsche. Weil diesen perfekten Partner, den gibt's nicht und der ist man selber auch nicht.
Hä?
Also ich bin das natürlich. Und Leila auch. Aber sonst ist da ganz lange gar nichts.
Bei was? Der Narzissmus-Podcast. Ja, nee, aber ja, voll. Sehe ich auch so, auf jeden Fall. Deswegen muss man auch gerade super vorsichtig sein mit Dingen, die man nicht ändern kann. Und das klingt für mich so ein bisschen auch nach was bei ihm jetzt, was er nicht so krass ändern kann.
Ich würde dir gerne eine neue Nachricht vorstellen.
Gerne.
Liebe Dr. Fire, mein Freund und ich haben keinen Sex mehr, circa seit 10 Monaten. Er ist chronisch krank, nimmt starke Medikamente und hat deswegen sexuelle Funktionsstörungen. Wir haben es zwischendurch probiert, aber leider wird da nichts hart und es ist sehr frustrierend für uns beide. Bald wird sein Medikament reduziert und wir können wieder Sex haben. Leider war unser Sex noch nie gut. Oh. Außer ganz am Anfang. Da war es hemmungslos. Geil. Weil er sehr unsicher ist und ich schlecht sagen kann, was ich will, weil ich mich schäme, aka ich bin unsicher, aber das war ich bei irgendwelchen Affären nie, habe das Gefühl, es ist dieses, dass ich den Mann liebe. Kann ich ihm zeigen, was ich will, ohne dass er mich für eine potenzielle schlechte Frau hält, Ding? Danke, Gesellschaft. Außerdem habe ich Angst, dass er traurig ist, weil ich die letzten 4 Jahre so getan habe, als wenn das Sex gut wäre. Wie kommen wir wieder in einen schönen Flow, der uns beiden Spaß und Liebe bereitet, Dr. Fire? Sonst läuft die Beziehung gut. Ah, ist ja gar nicht so unähnlich zu der davor, ne?
Ja, voll, super ähnlich eigentlich. Also was ich halt schwierig finde, ist wirklich Leute anzulügen über Jahre. Und dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sagen muss, du alle meine Orgasmen waren vorgetäuscht.
Ja, das ist scheiße.
Ich finde es eigentlich super scheiße, was du machst. Und ich tue immer nur so, als ob mir das gefällt. Das ist wirklich, das ist wie eine Art Betrug.
Mhm.
Deswegen denkt immer daran, wenn ihr jemanden kennenlernt und diese Person Dinge macht, die ihr nicht gut findet, wie ihr damit umgeht. Weil irgendwann seid ihr 4 Jahre zusammen und dann kommt ihr an den Punkt, wo ihr euch denkt, jetzt ist es zu spät, das zu sagen. Und das ist echt nicht cool. Für beide Parteien. Also ihr nehmt es euch sozusagen selbst, dass ihr ein Recht darauf habt, guten Sex zu haben.
Jetzt ist der Drops aber schon gelutscht. Jetzt müssen wir eine Lösung anbieten.
Ich finde nur, also falls jemand zuhört und gerade bei Woche 3 ist, weißt du, kann man das einmal kurz sagen.
Hör auf vorzuspielen.
Präventiv. Ja, voll. Deswegen sollte man auch keine Orgasmen fälschen. Das ist echt nicht okay. So, egal. Auf jeden Fall. Ja, gut. Die steigen bald wieder aufs Pferd sozusagen. Und jetzt muss sie irgendwie die Kurve kriegen, dass es besser wird. Ich würde ja sagen, dass sie sich in den 10 Monaten krass weiterentwickelt hat sexuell.
Mhm.
Und sie vielleicht auch so eine eigene Entwicklung ein bisschen vortäuscht.
Muss sie ja.
Ich bin ja für Ehrlichkeit in Beziehungen, aber es gibt Dinge, da finde ich, kann man ein bisschen flunkern. Und das ist halt immer, wenn es sehr, 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 sehr verletzlich ist. Und so wie du eben schon gesagt hast, wenn man halt sehr negativ über Sex redet, ist es sehr schwer danach, guten Sex zu haben.
Und deswegen, was man nicht vergessen darf bei dieser Nachricht, hier geht es ja um eine Person, die chronisch krank ist und da sind Medikamente im Spiel und so. Das kann natürlich einen riesigen Einfluss haben auf die sexuelle Leben. Deswegen, da muss man auch ein bisschen vorsichtiger sein. Also ich finde es erstmal voll mega cool und stark, wenn man da eine Beziehung zusammenhält und da irgendwie durch dieses Tal, was es ja wirklich ist, zusammen durchgeht. Verstehe aber auch, dass man sagt, so, jetzt möchte ich, dass das Ganze mal wieder ein bisschen anders läuft. Aber du hast eigentlich schon tolle Tipps gegeben. Vielleicht, ich finde diesen Tipp super mit diesen Videos. Sich selber angucken, was man geil findet und das dem Partner schicken.
Ja, es gibt auch nicht nur irgendwie Pornos, es gibt auch ethischen Porno. Ihr könnt zum Beispiel auf Cheeks gehen, ihr könnt auf belesa.co gehen.
Mhm.
Ihr könnt euch Erika Lust anschauen. Oder ihr hört euch erotische Hörbücher an.
Ja, Fantasy.
Auch eine super breite Auswahl an erotischen Geschichten. Und findet irgendwas, was euch wirklich gut gefällt. Und das könnt ihr dann halt jemandem zeigen. Und sagen, ey, guck mal, das hat mich irgendwie angemacht.
Mhm.
Weil das ist voll geil. Das ist wie so eine kleine Anleitung. Dann kann man da so einen kleinen Ausflug machen. Das finde ich eh auch bei Beziehungen, die irgendwie ein bisschen länger als einen Monat laufen, ganz gut. Weil man irgendwann an so einen Punkt kommt, wo man sich denkt, ach, irgendwie würde ich auch gerne nochmal so ein kleines Flattern haben, was man irgendwie am Anfang hatte, wenn man was Neues miteinander gemacht hat, weißt du?
Mhm.
Wenn man dann das halt so ein bisschen auffrischt ist, muss ja noch nicht mal da sein, um irgendwie schlechten Sex zu reparieren. Oder so.
Und wenn man schon am Rumflunkern und Rumschummeln ist, dann kann man das ja machen, während man sich gegenseitig in die Augen guckt. Ich finde, so ein Date arrangieren, als wäre es wirklich, nach so einer langen Zeit ist es ja wie ein erstes Date, wie ein erstes Mal, dann ist es zwar irgendwie alles ein bisschen zusammengeschummelt, kann aber ja trotzdem dieses Flattern auslösen. Also ich wäre davor aufgeregt auf jeden Fall. Würde ich jetzt hier eine kleine Message bekommen, hey Toja, wollen wir uns heute um 20.30 Uhr mal im Wohnzimmer treffen? Zieh dir was Heißes an. Und legt das Baby irgendwo hin, wo wir es nicht hören.
Oh Gott.
Dann wäre ich direkt ein bisschen geil. Ihr wisst, was ich meine. Also so ein Date finde ich gar nicht schlecht, ehrlich gesagt.
Ja, nee, finde ich auch gut. Cool. Ich finde echt, also ich finde das eigentlich ganz gut mit, also dass ihr 10 Monate Pause habt. Das kann echt so ein Reset sein.
Redest du jetzt von mir oder von dem Paar?
Sind es schon 10 Monate?
Nee, um
es
Gottes
ist erst
Willen.
10 Monate.
Was heißt um Gottes Willen? Was heißt um Gottes Willen? Das sind doch schon 2 Jahre. Nee, ich weiß nicht. So ist es nicht. Aber ey, ich lass mich in Ruhe. Ich habe hier 2 kleine Kinder. Habt ihr mal 2 kleine Kinder, die uns durch da ins Ohren, in die Vagina schreien?
Ja,
oder rausschreien? Ja.
Kann ich mir auf jeden Fall auch gerade nicht vorstellen.
Boah, ey. Ich möchte dich gerne mit so als unsere Sexpädagogin anstellen. Wir schnallen dir dann alle unsere Kinder an und dann musst du das Haus verlassen.
Ich dachte, dass ich deine Kinder aufklären soll.
Das
weiß ich mal so.
Oder
und dann muss ich das Haus verlassen?
Sollst?
Warum? Wollt ihr? Also, Toja, so kriegt man Kinder.
Also, ich bin ja immer noch dafür, dass du so eine Sexmediatorin wirst und dass du hier wie Gwyneth Paltrow, dass du da so ein ganzes Unternehmen draus gründest und Pärchen hilfst, wieder Sex zu haben. Ich glaube, das könntest du gut. Sollst du mir überlegen. Ich möchte Anteile haben.
Ja, ich komme gerne mal bei euch vorbei und
das wäre geil.
Red ein bisschen mit euch. Nee, aber ich glaube wirklich, dass ich sowas ganz gut kann. Und irgendwie habe ich so eine Art anscheinend, dass Leute auch gerne mit mir über ihr Sexleben reden, auch wenn sie nicht so ganz offen sind damit, weißt du?
Und auch wenn du nicht danach gefragt hast.
Ja, auch wenn ich nicht danach gefragt habe, tatsächlich, wirklich. Also es kommen Leute halt zu mir und erzählen mir sowas. Und das finde ich aber, ich finde das auch schön, ne? Also klar, es gibt auch Situationen, so beim Einkaufen zum Beispiel, finde ich das manchmal ein bisschen krass, wenn Leute einfach so zu einem kommen und einem irgendwas erzählen. Aber das ist jetzt, seitdem ich Besser als Sex nicht mehr habe, jetzt auch nicht mehr so oft passiert. Aber ansonsten finde ich das auch schön, weil das auch so ein Vertrauensbeweis ist. Und ich lerne ja auch dadurch voll viel, dass mir so viele Menschen immer so viel von sich erzählen. Das kann ich dann wieder anderen Menschen so mitgeben.
In diesem Podcast zum Beispiel. Und ihr könnt uns auch weiterhin wirklich eure Geschichten zukommen lassen. Wir entlassen euch aber heute erstmal in den Ostermontag. Ich hoffe, ihr habt viele Eier gefunden. Vielleicht ja auch die eures Partners. Okay, der war echt schlecht. Schreibt uns aber trotzdem. Instagram, Vibers und gebt uns Sterne, iTunes, Spotify und Co. Und wir freuen uns auf nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.